Kapitel 42 Des Kampfes Ende. Am Ende der 1000 Jahre kommt Christus wieder auf die Erde. Die erlöste Schar und ein Gefolge von Engeln begleiten ihn. Während er in schreckenserregender Majestät herniedersteigt, befiehlt er den gottlosen Toten aufzustehen, um ihr Urteil zu empfangen. Sie kommen hervor, eine mächtige Schar, zahllos wie der Sand am Meer. Welch ein Gegensatz zu denen, die bei der ersten Auferstehung erweckt wurden. Die Gerechten waren mit unsterblicher Jugend und Schönheit bekleidet. Die Gottlosen tragen Spuren der Krankheit und des Todes. Jedes Auge der ungeheuren Menge erblickt die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, und einstimmig rufen diese gottlosen Scharen aus: Gesegnet ist, der da kommt im Namen des Herrn. Nicht aus Liebe zu Jesus entsteht dieser Ausruf. Die Kraft der Wahrheit nötigt die Worte von unwilligen Lippen. Wie die Gottlosen in ihre Gräber gingen, so kommen sie heraus, mit derselben Feindseligkeit gegen Christus, mit demselben Geist der Empörung. Ihnen wird keine neue Gnadenzeit zuteil, in der sie die Fehler ihres vergangenen Lebens gutmachen können. Dadurch würde nichts gewonnen werden. Ein Leben voll Übertretung hat ihre Herzen nicht erweicht, und eine zweite Gnadenzeit, falls sie ihnen gewährt wäre, würde wie die erste in Missachtung der Gebote Gottes und anstiftend von Empörung gegen ihn zugebracht werden. Christus steigt auf den Ölberg herab, von wo er nach seiner Auferstehung gen Himmel fuhr und wo die Engel die Verheißung seiner Rückkehr wiederholten. Der Prophet sagt: Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, sehr weit auseinander. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Zacharia 14, Verse 5. 4 und 9. Wenn das neue Jerusalem in seinem blendenden Glanz vom Himmel her niederkommt, ruht es auf dem gereinigten und zum Empfang vorbereiteten Platz, und Christus mit seinem Volk und den Engeln ziehen ein in die heilige Stadt. Nun bereitet sich Satan für den letzten mächtigen Kampf um die Oberherrschaft vor. Während er seiner Macht beraubt und von seinem Werk der Täuschung abgeschnitten war, war der Fürst des Bösen elend und niedergeschlagen. Sobald jedoch die gottlosen Toten auferweckt sind und er die ungeheure Menge auf seiner Seite sieht, kehrt seine Hoffnung zurück, und er ist entschlossen, den großen Kampf nicht aufzugeben. Er will alle Heere der Verlorenen unter sein Banner rufen und mit ihrer Hilfe versuchen, seine Pläne auszuführen. Die Gottlosen sind Satans Gefangene. Durch die Verwerfung Christi haben sie die Herrschaft des empörerischen Anführers angenommen. Sie sind bereit, seine Vorschläge anzunehmen und seine Befehle auszuführen. Seiner früheren Schlauheit getreu gibt er sich jedoch nicht für Satan aus. Er behauptet, der Fürst der rechtmäßige Eigentümer der Welt zu sein, dem das Erbe auf eine unrechtmäßige Weise entrissen wurde. Er stellt sich seinen betörten Untertanen als Erlöser vor und versichert ihnen, dass seine Macht sie aus ihren Gräbern hervorgebracht habe und er jetzt im Begriff stehe, sie von der grausamsten Gewaltherrschaft zu befreien. Da Christus sich entfernt hat, wirkt Satan Wunder, um seine Ansprüche zu unterstützen. Er macht die Schwachen stark und beseelt alle mit seinem eigenen Geist und seiner Tatkraft. Er schlägt vor, sie gegen das Lager der Heiligen zu führen und von der Stadt Gottes Besitz zu nehmen. In feindseligen Frohlocken zeigt er auf die unzähligen Millionen, die von den Toten auferweckt wurden, und erklärt, dass er als ihr Führer wohl imstande sei, die Stadt zu erobern und seinen Thron und sein Reich wiederzugewinnen. Unter jener ungeheuren Menge sind viele von dem langlebigen Geschlecht aus den Tagen vor der Sintflut, Menschen von großem Körperbau und riesenhaftem Verstand, welche, sich der Herrschaft gefallener Engel überlassend, alle ihre Geschicklichkeit und Kenntnisse der Selbsterhebung widmeten. Männer, deren wunderbare Kunstwerke die Welt verleitete, ihre Gaben zu vergöttern, deren Grausamkeit und Erfindungen zum Bösen jedoch, da sie die Erde befleckten und das Bild Gottes entstellten, dem Herrn Anlass gaben, sie auf ewig aus seiner Schöpfung zu vertilgen. Das sind Könige und Feldherren, die Völker besiegten, tapfere Männer, die nie eine Schlacht verloren haben, stolze, ehrgeizige Krieger, deren Heranrücken Königreiche erzittern machte. Der Tod hat sie nicht verändert, dem Grabe entstiegen, nehmen sie ihren Gedankengang gerade da wieder auf, wo er aufhörte. Die Gier nach Eroberung beherrscht sie wie damals, als sie fielen. Satan berät sich mit seinen Engeln und dann mit diesen Königen, Eroberern und mächtigen Männern. Sie betrachten die Macht und die Zahl auf ihrer Seite und erklären, dass das Heer innerhalb der Stadt klein sei im Vergleich mit dem ihren und dass es überwunden werden könne. Sie legen Pläne, um von den Reichtümern und Herrlichkeiten des neuen Jerusalems Besitz zu ergreifen. Sofort fangen alle an, sich auf den Kampf vorzubereiten. Geschickte Handwerker stellen Kriegsgeräte her, militärische Anführer, die um ihres Erfolges willen berühmt geworden waren, ordnen die Scharen kriegstüchtiger Männer in Bataillone und Regimenter. Schließlich wird der Befehl zum Vorrücken gegeben und die zahllose Schar bewegt sich vorwärts, ein Heer, wie nie eins von irdischen Eroberern befehligt wurde, dem die vereinigten Kräfte aller Zeitalter, seitdem Krieg auf Erden begann, nicht gleichkommen könnten. Satan, der mächtigste der Krieger, führt die Vorhut und seine Engel sammeln ihre Heere zu diesem letzten Kampf. Könige und Krieger umgeben Satan und die Menge folgt in großen Abteilungen, jede unter ihrem bestimmten Anführer. Mit militärischer Genauigkeit rücken die gedrängten Reihen über die zerbrochene und unebene Oberfläche der Erde gegen die Stadt Gottes vor. Auf Jesu Befehl werden die Tore des neuen Jerusalems geschlossen und die Heere Satans umgeben die Stadt und machen sich bereit für den Angriff. Nun erscheint Christus wiederum angesichts der Feinde. Hoch über der Stadt auf einem Grunde von schimmerndem Gold ist ein Thron, Heer und Erhaben. Auf diesem Thron sitzt der Sohn Gottes und um ihn herum sind die Untertanen seines Reiches. Die Macht und Erhabenheit Christi kann keine Sprache schildern, keine Feder beschreiben. Die Herrlichkeit des ewigen Vaters umgibt seinen Sohn. Der Glanz seiner Gegenwart erfüllt die Stadt Gottes und scheint bis außerhalb der Tore und überflutet die ganze Erde mit seinem Strahlenglanz. Neben dem Thron stehen die, die einst eifrig die Sache Satans förderten, die aber, wie Brände aus dem Feuer errettet, ihrem Heiland mit tiefer, inniger Hingabe gefolgt sind. Neben diesen befinden sich die, die inmitten Betrug und Unglauben einen vollkommenen christlichen Charakter entwickelt haben, das Gesetz Gottes ehrten, als die christliche Welt es für null und nichtig erklärte und die Millionen aller Zeitalter, die um ihres Glaubens willen Marter erlitten. Außerdem ist hier die große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Offenbarung 7, Vers 9. Ihr Kampf ist zu Ende, der Sieg ist gewonnen. Sie sind in den Schranken gelaufen und haben das Kleinod erlangt. Der Palmzweig in ihrer Hand ist das Sinnbild ihres Sieges, das weiße Kleid ein Zeichen der fleckenlosen Gerechtigkeit Christi, die ihnen nun gehört. Die Erlösten stimmen einen Lobgesang an, der durch die Gewölbe des Himmels ertönt und widerhallt. Das Heil ist unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und Engel und Seraphim vereinigen ihre Stimmen in Anbetung. Nachdem die Erlösten die Macht und Bosheit Satans erblickt haben, erkennen sie wie nie zuvor, dass keine andere Macht als die des Sohnes Gottes sie zu Siegern hätte machen können. In der ganzen glänzenden Schar finden sich keine, die sich der Errettung selbst zuschreiben, als ob sie durch ihre eigene Kraft und Vorzüglichkeit überwunden hätten. Nichts wird gesagt von dem, was sie getan oder gelitten haben. Aber der Hauptinhalt eines jeden Gesanges, der Grundton jedes Chores ist: Heil unserem Gott und dem Lamm. In Gegenwart der versammelten Bewohnerschaft der Erde und des Himmels findet die endgültige Krönung des Sohnes Gottes statt. Dann, mit höchster Majestät und Macht angetan, spricht der König der Könige den Richterspruch über die Empörer gegen seine Regierung aus und übt Gerechtigkeit an jenen, die sein Gesetz übertreten und sein Volk unterdrückt haben. Der Prophet Gottes sagt: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Offenbarung 20, Vers 11 und 12. Sobald die Bücher geöffnet werden und Jesu Auge auf die Gottlosen schaut, sind sie sich jeder Sünde bewusst, die sie je begangen haben. Sie sehen, wo ihr Fuß von dem Pfad der Reinheit und Heiligkeit abwich, wie weit Stolz und Empörung sie zur Übertretung des Gesetzes Gottes geführt haben. Die verführerischen Anfechtungen, die sie nährten, indem sie der Sünde nachgaben, die missbrauchten Segnungen, die Verachtung der Boten Gottes, die verworfenen Warnungen, die Wogen der Barmherzigkeit, die an ihren eigenen unbußfertigen Herzen wirkungslos abprallten, alles steht vor ihnen wie mit feurigen Buchstaben geschrieben. Über dem Thron wird das Kreuz sichtbar, und wie in einem Rundgemälde werden die Vorfälle der Versuchung und des Falles Adams und die aufeinanderfolgenden Schritte in dem großen Erlösungsplan vorgeführt. Des Heilandes Geburt in Niedrigkeit, die Einfachheit und der Gehorsam seiner Jugend, seine Taufe im Jordan, das Fasten und die Versuchung in der Wüste, sein öffentliches Lehramt, das den Menschen die köstlichen Segnungen des Himmels entfaltete, die mit Taten der Liebe und des Erbarmens gekrönten Tage und die Nächte des Betens und Wachens in der Einsamkeit der Berge, die Anschläge des Neides, des Hasses und der Bosheit, die seine Wohltaten vergalten, der furchtbare, geheimnisvolle Seelenkampf in Gethsemane unter der erdrückenden Last der Sünden der ganzen Welt, sein Verrat in die Hände des mörderischen Haufens, die furchtbaren Ereignisse jener Schreckensnacht, der widerstandslose Gefangene, verlassen von seinen geliebtesten Jüngern, gewaltsam durch die Straßen Jerusalems geschleppt, der Sohn Gottes, von frohlockenden Menschen Hannas vorgeführt, in dem Palast des hohen Priesters vor Gericht gestellt, in dem Richthaus des Pilatus und vor dem feigen und grausamen Herodes verhöhnt, geschmäht, gegeißelt, gemartert, schließlich zum Tode verurteilt. Alles wird lebendig dargestellt. Und dann werden der zitternden Menge die letzten Ereignisse offenbart: der stille Dulder auf den Wege nach Golgatha, der Fürst des Himmels am Kreuz, die hochmütigen Priester und der höhnende Pöbel, die seinen Todeskampf verspotteten, die übernatürliche Finsternis, das Beben der Erde, die zerrissenen Felsen, die offenen Gräber, die den Augenblick bezeichneten, da der Erlöser der Welt sein Leben aufgab. Das schreckliche Schauspiel erscheint vor ihren Augen, wie es einst war. Satan, seine Engel und seine Untertanen haben keine Macht, sich von dem Bild ihres eigenen Werkes abzuwenden. Jeder Beteiligte erinnert sich dessen, was er ausgeführt hat. Herodes, der die unschuldigen Kinder zu Bethlehem ermorden ließ, auf dass er den König Israels verderbe. Die gemeine Herodias, die ein schuldige Seele mit dem Blut Johannes des Täufers befleckt ist. Pilatus, der schwache Sklave der Umstände, die spottenden Soldaten, die Priester und Obersten und die rasende Menge, die schrie, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Alle erblicken die Ungeheuerlichkeit ihrer Schuld. Vergebens versuchen sie, sich vor der göttlichen Hoheit seines die Sonne überstrahlenden Angesichts zu verbergen, während die Erlösten ihre Kronen zu des Heilandes Füßen werfen mit dem Ausruf, er starb für mich. Unter der erlösten Schar sind die Apostel Christi, der heldenmütige Paulus, der feurige Petrus, der geliebte und liebende Johannes und ihre treugesinnten Brüder und mit ihnen die große Schar der Märtyrer. Während außerhalb der Mauern mit allem Gemeinen und Abscheulichen diejenigen stehen, von denen sie verfolgt, eingekerkert und erschlagen wurden. Dort ist Nero, das Ungeheuer der Grausamkeit und des Lasters. Er sieht die Freude und Erhöhung derer, die er einst marterte und an deren äußerster Angst er satanisches Ergötzen fand. Seine Mutter ist dort, um die Folgen ihres eigenen Werkes wahrzunehmen, um zu sehen, wie die bösen Eigenschaften, die sie auf ihren Sohn übertrug und wie durch ihren Einfluss und ihr Beispiel ermutigten und entwickelten Leidenschaften Früchte getragen haben in Verbrechen, die die Welt schaudern machte. Es befinden sich dort päpstliche Priester und Prälaten, die behaupteten, die Gesandten Christi zu sein und dennoch Folter, Kerker und Marterpfahl anwandten, um die Gewissen der Gotteskinder zu beherrschen. Es stehen hier die stolzen Päpste, die sich über Gott erhoben und sich anmaßten, das Gesetz des Allerhöchsten zu ändern. Jene angeblichen Kirchenväter haben vor Gott Rechenschaft abzulegen, der sie sich gern entziehen möchten. Zu spät erkennen sie, dass der Allwissende für sein Gesetz eifert und niemand ungestraft lässt. Sie erfahren nun, dass Christus das Wohl seines Volkes dem Seinen gleichstellt und sie fühlen die Bedeutung seiner Worte. Was ihr getan habt einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Die ganze gottlose Welt steht vor den Schranken Gottes unter der Anklage des Hochverrats gegen die Regierung des Himmels. Niemand verteidigt ihre Sache. Sie haben keine Entschuldigung und das Urteil des ewigen Todes wird über sie ausgesprochen. Es wird nun allen klar, dass der Sündesold nicht eine edle Unabhängigkeit und ewiges Leben, sondern Sklaverei, Untergang und Tod ist. Die Gottlosen sehen, was sie durch ihr Leben der Empörung verwirkt haben. Der alles bei weitem übersteigende ewige Wert der Herrlichkeit wurde verachtet, als dieser ihnen angeboten wurde. Doch wie begehrenswert erscheint sie ihnen jetzt. Dies alles, schreit die verlorene Seele, hätte ich haben können, aber ich zog es vor, diese Dinge von mir zu stoßen, o seltsame Verblendung. Ich habe Frieden, Glückseligkeit und Ehre für Elend, Schmach und Verzweiflung vertauscht. Alle sehen, dass ihr Ausschluss aus dem Himmel ein gerechtes Verfahren ist, denn durch ihr Leben haben sie erklärt, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche. Wie bezaubert haben die Gottlosen der Krönung des Sohnes Gottes zugeschaut. Sie sehen in seinen Händen die Tafeln des göttlichen Gesetzes, der Satzungen, die sie verachtet und übertreten haben. Sie nehmen den Ausbruch des Erstaunens, der Entzückung und der Anbetung seitens der Heiligen wahr und rufen, indem die Wogen des Gesanges über die Menge außerhalb der Stadt dahinrollen, alle einstimmig: Groß und wundersam sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Offenbarung 15, Vers 3. Und indem sie sich niederwerfen, beten sie den Fürsten des Lebens an. Satan scheint beim Anblick der Herrlichkeit und Hoheit Christi wie gelähmt. Er, der einst ein deckender Cherub war, erinnert sich, von wo er gefallen ist. Ein scheinender Seraph, ein Morgenstern, wie verändert, wie tief gefallen. Aus der Ratsversammlung, wo er einst geehrt war, ist er für immer ausgeschlossen. Er sieht einen anderen in der Nähe des Vaters stehen und seine Herrlichkeit verhüllen. Er hat gesehen, dass die Krone von der Hand eines Engels von erhabener Gestalt und majestätischem Aussehen auf das Haupt Christi gesetzt wurde, und er weiß, dass das hohe Amt dieses Engels das seinige hätte sein können. Er ruft sich die Heimat seiner Unschuld und Reinheit ins Gedächtnis zurück, den Frieden und das Glück, die sein waren, bis er sich in Murren gegen Gott und Neid gegen Christus erging. Seine Anklagen, seine Empörung, seine Täuschungen, um das Mitleid und die Unterstützung der Engel zu gewinnen, seine hartnäckige Beharrlichkeit, sich nicht um seine Errettung zu bemühen, obwohl Gott ihm Verzeihung gewährt hätte, alles erscheint lebhaft vor ihm. Er blickt zurück auf sein Werk auf Erden und dessen Folgen: die Feindschaft des Menschen gegen seine Mitmenschen, die schreckliche Zerstörung des Lebens, das Entstehen und der Fall von Königreichen, das Stürzen von Thronen, die lange Reihe von Aufruhr, Kämpfen und Aufständen. Er erinnert sich seiner beständigen Anstrengungen, sich dem Werke Christi zu widersetzen und die Menschen immer tiefer sinken zu lassen. Er erkennt, dass seine höllischen Anschläge machtlos waren, die zu vernichten, die ihr Vertrauen auf Jesus setzten. Er sieht sein Reich, die Früchte seiner Arbeit, und erblickt nichts als Fehlschlag und Verderben. Er hat die Menge verleitet zu glauben, dass die Stadt Gottes leicht einzunehmen sei, aber er weiß, dass dies nicht wahr ist. Immer und immer wieder ist er während des großen Kampfes geschlagen und gezwungen worden, nachzugeben. Er kennt die Macht und Majestät des Ewigen nur zu gut. Das Bestreben des großen Empörers war stets, sich selbst zu rechtfertigen und die göttliche Regierung für die Empörung verantwortlich zu machen. Darauf hat er alle Kräfte seines riesenhaften Verstandes gerichtet. Er hat absichtlich, planmäßig und mit wunderbarem Erfolg gearbeitet und große Mengen verleitet, seine Auffassung von dem großen, so lange andauernden Kampf anzunehmen. Während tausenden von Jahren hat dieser Oberste aller Verschwörung den Irrtum an die Stelle der Wahrheit gesetzt. Aber die Zeit ist nun gekommen, da der Aufstand endgültig besiegt und die Geschichte und der Charakter Satans enthüllt werden sollen. In dieser letzten großen Anstrengung, Christus zu entthronen, sein Volk zu vernichten und Besitz von der Stadt Gottes zu nehmen, ist der Erzbetrüger völlig entlarvt worden. Alle, die sich mit ihm verbunden haben, erkennen das vollständige Fehlschlagen seiner Sache. Christi Nachfolger und die getreuen Engel begreifen den vollen Umfang seiner Anschläge gegen die Regierung Gottes. Er ist der Gegenstand allgemeinen Abscheus. Satan sieht, dass seine freiwillige Empörung ihn für den Himmel untauglich gemacht hat. Er hat seine Kräfte geschult, um Krieg gegen Gott zu führen. Die Reinheit, der Friede und die Eintracht des Himmels würden ihm die höchste Qual sein. Seine Anklagen gegen die Gnade und Gerechtigkeit Gottes sind nun verstummt. Der Vorwurf, den er auf den Allmächtigen zu werfen suchte, fällt völlig auf ihm selbst zurück. Und nun beugt sich Satan vor Gott und bekennt die Gerechtigkeit seiner Verurteilung. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Offenbarung 15, Vers 4. Jede Frage über Wahrheit und Irrtum in dem lang anhaltenden Kampf ist nun klargestellt worden. Die Folgen der Empörung, die Früchte der Missachtung der göttlichen Satzungen sind dem Blick aller geschaffenen Wesen offen dargelegt und die Wirkung der Herrschaft Satans im Gegensatz zur Regierung Gottes ist dem ganzen Weltall gezeigt worden. Satans eigene Werke haben ihn verdammt. Gottes Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Güte stehen völlig gerechtfertigt da. Es zeigt sich, dass all seine Handlungen in dem großen Kampf mit Rücksicht auf das ewige Wohl seines Volkes und zum Besten aller von ihm erschaffenen Welten verrichtet worden sind. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Psalm 145, Vers 10. Die Geschichte der Sünde wird ewiglich dastehen als Zeuge, dass mit dem Bestehen des Gesetzes Gottes die Glückseligkeit aller Wesen, die er geschaffen hat, zusammenhängt. Mit all den Tatsachen des großen Kampfes vor Augen wird das ganze Weltall, sowohl das Treue als auch das Rebellische, einstimmig erklären: Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Dem ganzen Weltall ist das große Opfer, das von dem Vater und dem Sohn um des Menschen willen gebracht wurde, deutlich gezeigt worden. Jetzt ist die Stunde gekommen, da Christus die ihm gebührende Stellung einnimmt und über Fürstentümer und Gewalten und jeden Namen, der genannt werden mag, verherrlicht wird. Es war um der Freude willen, die ihm in Aussicht gestellt wurde, dass er viele Kinder zur Herrlichkeit bringe, dass er das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Waren auch die Schmerzen und die Schande unbegreiflich groß, so ist die Freude und die Herrlichkeit doch noch größer. Er schaut auf die Erlösten, die nach seinem Ebenbild erneuert sind, von denen jedes Herz das vollkommene Gepräge des Göttlichen trägt, jedes Antlitz das Bild ihres Königs widerstrahlt. Er sieht in ihnen den Erfolg der Arbeit seiner Seele und ist zufrieden. Dann erklärt er mit einer Stimme, welche die versammelten Mengen der Gerechten und Gottlosen erreicht: Seht den Erlös meines Blutes, für diese habe ich gelitten, für diese bin ich gestorben, damit sie auf ewig in meiner Gegenwart weilen möchten. Und der Lobgesang steigt auf von den Weißgekleideten um den Thron herum. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Offenbarung 5, Vers 12. Obwohl Satan gezwungen worden ist, Gottes Gerechtigkeit anzuerkennen und sich vor der Übermacht Christi zu beugen, bleibt sein Charakter doch unverändert. Der Geist der Empörung bricht abermals gleich einer mächtigen Flut hervor. Mit Wut erfüllt entschließt er sich, den großen Streit nicht aufzugeben. Die Zeit für das letzte verzweifelte Ringen mit dem König des Himmels ist gekommen. Er stürzt sich in die Mitte seiner Untertanen, versucht sie mit seiner eigenen Wut zu begeistern und zum sofortigen Kampf anzufeuern. Aber von all den zahllosen Millionen, die er zur Empörung verführt hat, ist keiner, der nun seine Oberherrschaft anerkennt. Seine Macht ist zu Ende. Wohl sind die Bösen mit demselben Hass gegen Gott erfüllt wie Satan, aber sie sehen, dass ihr Fall hoffnungslos ist, dass sie gegen Gott nicht standhalten können. Ihr Zorn entbrennt gegen Satan und die, die bei den Täuschungen seine Werkzeuge gewesen sind, und mit der Wut von Dämonen wenden sie sich gegen sie. Der Herr sagt: Weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines Gottes Herz, darum siehe, Ich will Fremde über dich schicken, die Gewalttätigsten unter den Völkern. Die sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz entweihen. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat, auf der Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. Hesekiel 28, Verse 6 bis 8 und 16 bis 19. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn der Herr ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über alle ihre Scharen. Er wird regnen lassen über die Gottlosen, Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Jesaja 9, Vers 4, 34, Vers 2 und Psalm 11, Vers 6. Feuer von Gott kommt aus dem Himmel hernieder, die Erde spaltet sich, die in ihrer Tiefe verborgenen Waffen kommen hervor, verzehrende Flammen brechen aus allen gähnenden Schlünden auf, die Felsen selbst stehen in Flammen, der Tag ist gekommen, der brennen soll wie ein Ofen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Malachi 3, Vers 19, 2. Petrus 3, Vers 10. Die Oberfläche der Erde scheint eine geschmolzene Masse zu sein, ein ungeheurer, kochender Feuersee. Es ist die Zeit des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Jesaja 34, Vers 8. Die Gottlosen erhalten ihre Belohnung auf Erden, Sprüche 11, Vers 31. Sie werden Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, Malachi 3, Vers 19. Einige werden wie in einem Augenblick vertilgt, wogegen andere tagelang leiden. Alle werden nach ihren Werken gestraft. Da die Sünden der Gerechten auf Satan gelegt wurden, muss er nicht nur für seine eigene Empörung leiden, sondern für alle Sünden, in die er das Volk Gottes verführt hat. Seine Strafe wird weit größer sein als die Strafe derer, die er getäuscht hat. Nachdem alle durch ihn Betörten vernichtet sind, muss er noch weiter leben und leiden. In den reinigenden Flammen werden die Gottlosen völlig vertilgt. Wurzel und Zweige, Satan die Wurzel, seine Nachfolger die Zweige. Himmel und Erde sehen, dass die volle Gesetzesstrafe ausgeteilt worden, allen Forderungen des Rechtes nachgekommen ist, und sie anerkennen die Gerechtigkeit des Herrn. Satans Werk der Zerstörung ist auf immer beendet. 6000 Jahre lang hat er nach seinem Willen gehandelt, die Erde mit Weh angefüllt und Kummer über das ganze Weltall gebracht. Die ganze Schöpfung hat gestöhnt und sich geängstigt. Jetzt sind Gottes Geschöpfe auf ewig von des Feindes Gegenwart und von Versuchungen befreit. Nun hat Ruhe und Frieden alle Welt und jubelt fröhlich. Jesaja 14, Vers 7. Lobpreisungen und Freudenrufe steigen von dem ganzen getreuen Weltall empor. Eine Stimme einer großen Schar, als eine Stimme großer Wasser und als eine Stimme starker Donner hört man sagen, Halleluja, denn Gott der Herr regiert allmächtig. Offenbarung 19, Vers 6. Während die Erde von dem Vernichtungsfeuer eingehüllt war, wohnten die Gerechten sicher in der heiligen Stadt. An denen, welche teilhatten an der ersten Auferstehung, hat der zweite Tod keine Macht. Während Gott für die Gottlosen ein verzehrendes Feuer ist, ist er für sein Volk Sonne und Schild. Offenbarung 20, Vers 6, Psalm 84, Vers 12. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Offenbarung 21, Vers 1. Das Feuer, welches die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches ist beseitigt. Keine ewig brennende Hölle wird den Erlösten die schrecklichen Folgen der Sünde vorhalten. Nur ein Denkmal bleibt übrig. Unser Heiland wird stets die Male seiner Kreuzigung tragen. An seinem einst verwundeten Haupt, seinen Händen und Füßen zeigen sich die einzigen Spuren des grausamen Werkes, das die Sünde gewirkt hat. Der Prophet sagt, indem er Christus in seiner Herrlichkeit schaut, sein Glanz brach hervor wie Sonnenlicht, Strahlen gingen von seiner Seite, da selbst lag seine Macht verborgen. Habakuk 3, Vers 4. In jener Seite, die zerstochen wurde, aus der der blutige Strom hervorquoll, der den Menschen mit Gott versöhnte, liegt die Herrlichkeit des Heilandes, dort ist seine Macht verborgen. Er war ein Meister, zu helfen durch das Opfer der Erlösung und deshalb mächtig, Gericht zu üben an denen, welche die Barmherzigkeit Gottes verachtet hatten. Diese Zeichen seiner Erniedrigung sind seine höchsten Ehren. Von Ewigkeit zu Ewigkeit werden die Wunden von Golgatha in Rühmen und seine Macht verkündigen. Und du, Turm der Heere, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft. Micha 4, Vers 8. Die Zeit ist gekommen, auf die heilige Männer mit Sehnsucht gewartet haben, seit das Flammenschwert das erste Paar aus Eden verbannte, die Zeit unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden. Epheser 1, 14. Die Erde, ursprünglich den Menschen als sein Reich gegeben, von ihm in die Hände Satans verraten und von dem mächtigen Feind so lange in Besitz gehalten, ist durch den großen Erlösungsplan wieder zurückgebracht worden. Alles, was durch die Sünde verloren war, ist wieder erkauft worden. Denn so spricht der Herr, der die Erde bereitet und gemacht hat, er hat sie gegründet, er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Jesaja 45, Vers 18. Gottes ursprüngliche Absicht bei der Erschaffung der Erde ist erfüllt, da sie zum ewigen Wohnort der Erlösten gemacht ist. Die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen alle Zeit. Psalm 37, Vers 29. Eine Besorgnis, das zukünftige Erbe zu sinnlich erscheinen zu lassen, hat viele dahin gebracht, gerade die Wahrheiten zu vergeistigen, die uns veranlassen, es als unsere wahre Heimat zu betrachten. Christus versicherte seinen Jüngern, dass er hingehe, die Stätte in des Vaters Haus für sie zu bereiten. Wer die Lehren des Wortes Gottes annimmt, wird hinsichtlich des himmlischen Aufenthaltortes nicht völlig unwissend sein, und doch erklärt der Apostel Paulus, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9. Die menschliche Sprache reicht nicht aus, um die Belohnung der Gerechten zu beschreiben. Nur die werden es können, die sie sehen. Kein sterblicher Verstand kann die Herrlichkeit des Paradieses Gottes begreifen. In der Bibel wird das Erbe der Erlösten ein Vaterland genannt, Hebräer 11, 14-16. Dort führt der himmlische Hirte seine Herde zu Brunnen lebendigen Wassers. Der Baum des Lebens gibt seine Frucht jeden Monat und die Blätter des Baumes dienen zur Gesundheit der Völker. Dort sind ewig fließende Ströme, hell wie Kristall, und an ihren Ufern werfen wehende Bäume ihren Schatten auf die für die Erlösten des Herrn bereiteten Wege. Dort steigen die weit ausgedehnten Ebenen zu Hügeln der Schönheit an, und die Berge Gottes erheben ihre erhabenen Gipfel. Auf diesen friedlichen Ebenen, an jenen lebendigen Strömen, wird Gottes Volk, solange Pilger und Wanderer eine Heimat finden, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Man soll nicht mehr von Frevel hören in deinem Lande, noch von Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Jesaja 32, Vers 18, Kapitel 60, Vers 18, Kapitel 65, Verse 21 und 22. Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Jesaja 35, 1 und Kapitel 55, Vers 13. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Jesaja 11, Verse 6 und 9. Schmerzen sind in der himmlischen Umgebung nicht möglich. Dort werden keine Tränen mehr sein, keine Leichenzüge, keine Zeichen der Trauer. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 4 und 11. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Jesaja 33, Vers 24. Dort ist das neue Jerusalem, die Hauptstadt der veredelten neuen Erde, eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Jesaja 62, Vers 3. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall, und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Offenbarung 21, Vers 11 und 24. Der Herr sagt, ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Jesaja 65, Vers 19. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Offenbarung 21, Vers 3. In der Stadt Gottes wird keine Nacht sein, niemand wird der Ruhe bedürfen oder danach verlangen. Keiner wird ermüden, den Willen Gottes zu verrichten und seinen Namen zu preisen. Wir werden beständig die Lebensfrische des Morgens fühlen und nie wird sein Ende kommen. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten. Offenbarung 22, Vers 5. Das Sonnenlicht wird verdrängt durch einen Glanz, der nicht unangenehm blendend ist, aber doch die Helle des Mittags weit übertrifft. Die Herrlichkeit Gottes und des Lammes überflutet die heilige Stadt mit ungetrübtem Licht. Die Erlösten wandeln in der sonnenlosen Herrlichkeit eines ewigen Tages. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Offenbarung 21, Vers 22. Gottes Volk genießt das Vorrecht, sich frei mit dem Vater und dem Sohn zu unterhalten. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. 1. Korinther 13, 12. Gottes Bild erscheint jetzt wie in einem Spiegel in den Werken der Natur und in seiner Verfahrensweise mit den Menschen. Dann aber werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne einen verdunkelnden Schleier dazwischen. Wir werden vor ihm stehen und die Herrlichkeit seines Angesichtes schauen. Die Erlösten werden dort erkennen, wie auch sie erkannt werden, die Gefühle der Liebe und der Teilnahme, die Gott selbst in die Seele gepflanzt hat, werden sich dort in der edelsten und lieblichsten Weise betätigen. Der reine Umgang mit heiligen Wesen, das ungetrübte gesellschaftliche Leben mit den erhabenen Engeln und den Gottgetreuen aller Zeitalter, die ihre Kleider gewaschen und hell gemacht haben im Blut des Lammes, das heilige Band, das alles, was da Kinder heißt in Himmel und auf Erden, miteinander verbindet, dies wird zum Glück der Erlösten beitragen. Dort werden die Erlösten nun unsterblich mit unermüdlicher Freude die Wunder der schöpferischen Macht und die Geheimnisse der erlösenden Liebe betrachten. Dort wird kein grausamer, betrügerischer Feind sein, um zur Gottvergessenheit zu verführen. Jede Anlage wird entwickelt, jede Fähigkeit vermehrt werden. Die Vermehrung der Kenntnisse wird weder das Gedächtnis ermüden, noch die Tatkraft erschöpfen. Die größten Unternehmungen können dort ausgeführt, die erhabensten Bemühungen erreicht, das höchste Verlangen verwirklicht werden, und doch werden immer neue Höhen zu erklimmen, neue Wunder anzustaunen, neue Wahrheiten zu erfassen sein, und neue Gegenstände werden die Kräfte des Verstandes, der Seele und des Leibes entwickeln. Alle Schätze des Weltalls werden den Erlösten Gottes zur Erforschung offen stehen. Frei von den Banden der Sterblichkeit erreichen sie in einem sie nicht ermüdenden Flug ferne Welten, Welten, die beim Anblick des menschlichen Wehs von Schmerz ergriffen wurden und bei der frohen Kunde von einer erlösten Seele von Jubelliedern widerhalten. Mit unaussprechlicher Wonne erfassen die Erdenkinder die Freuden und die Weisheit der nie gefallenen Wesen. Sie nehmen teil an den Schätzen des Wissens und der Erkenntnis, die jene durch die jahrhundertelange Betrachtung der Werke Gottes gewonnen haben. Mit ungetrübtem Blick schauen sie die Herrlichkeit der Schöpfung, Sonnen und Sterne und Planetensysteme, wie sie alle in ihrer bestimmten Ordnung den Thron der Gottheit umkreisen. Auf allen Dingen, von geringsten bis zu den größten, steht der Name des Schöpfers geschrieben, und in allen ist der Reichtum seiner Macht entfaltet. Und die dahinrollenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrlichere Offenbarungen Gottes und Christi bringen. Mit der fortschreitenden Erkenntnis wird auch die Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zunehmen. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto größer wird ihre Bewunderung seines Charakters sein. Und wenn Jesus ihnen die Reichtümer der Erlösung und der erstaunlichen Großtaten in dem großen Kampf mit Satan erschließt, werden die Herzen der Erlösten immer mehr in Liebe erglühen. Mit stürmischer Wonne greifen sie in ihre goldenen Harfen und unzählige Tausende von Stimmen vereinen sich, um den mächtigen Chor des Lobgesanges erschallen zu lassen. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5, Vers 13. Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Glückseligkeit über alle Gebiete des grenzenlosen Raumes. Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper erklären alle lebendigen und leblosen Dinge in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude: Gott ist die Liebe. Thank you.